Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Vielleicht habt ihr dieses Bild oder ein ähnliches mit der Schlagzeile »Schlimmer Schneesturm am Mount Everest« Anfangs Oktober in den Medien gesehen. Hunderte von Menschen, zumeist chinesische Touristen, wurden am Fuße des Mount Everest eingeschneit. Sie wurden von einem plötzlichen und unerwarteten Wetterumsturz überrascht. Auf knapp 5000 Meter über Meer bedeutet dies akute Todesgefahr. Die Menschen wollten ihre Ferien mit Wandern in der Bergwelt genießen. Doch von einem Moment auf den anderen war alles anders. Die goldene Woche, so heißen die Feiertage in China rund um den 1. Oktober, kippte um in Tage der Krise. Hast du das auch schon mal erlebt? Ich meine jetzt nicht einen Schneesturm im Himalaya. Gibt es Momente in deinem Leben, in denen unvorhergesehen alles anders war als vorher? Oder kennst du herausfordernde Zeiten, die mit oder ohne Ankündigung sich zu Krisen entwickelt haben? Ich erinnere mich noch heute, nach über 28 Jahren, an einen Telefonanruf. Das Bild dieses Momentes hat sich in meine Seele eingestanzt. Ich glaube, ich werde es nie mehr vergessen. Andreas und ich, wir waren kaum ein Jahr verheiratet, standen am Fenster und hängten Vorhänge auf. Da klingelte das Telefon. Meine Mutter teilte mir mit, dass mein Vater eine schwere Hirnblutung erlitten hätte. Sie wisse nicht, ob er überleben würde. Von einem Moment auf den anderen war alles anders. Plötzlich blies ein Sturm durch mein Leben. Mein Vater hatte überlebt, aber er war nicht mehr derselbe. Er war einseitig gelähmt und vieles, was vorher für einen 62-jährigen Mann gesund, selbstverständlich war, ging nicht mehr. Vieles musste wieder mühevoll erlernt werden, und einiges kam nie mehr zurück. Das war für ihn, für meine Mutter und für uns alle sehr herausfordernd. Was hilft uns, in einer Krise einen mutigen Glauben zu bewahren? Das ist kein einfaches Thema und es gibt keine einfachen Antworten auf diese Frage. Wenn wir die Menschen im Himalaya gefragt hätten, was hat dir geholfen, durchzuhalten? Dann bin ich sicher, wir hätten Dutzende verschiedene Antworten erhalten. Ich werde dir heute Morgen kein einfaches Rezept im Umgang mit Krisen anbieten, denn das gibt es nicht. Ich will dich anregen, dich ganz persönlich mit deinem Lebens- und Glaubensfundament auseinanderzusetzen, nicht erst in der Krise. Resilienz aufzubauen heißt, in ruhigen Zeiten ein stabiles Fundament zu bauen, das in Krisenzeiten trägt. Ebenso basiert resilienter Glaube auf einem stabilen Glaubensfundament, das in ruhigen Zeiten gebaut wird und den Stürmen des Lebens standhalten kann. Claudius hat uns in der letzten Predigt in die Geschichte des Davids hineingenommen. Wir möchten heute Morgen mit einem weiteren Blick in das Leben des jungen Davids hineinschauen und erkennen, wie können wir ein stabiles Glaubensfundament aufbauen. Der junge David, wie würdet ihr ihn beschreiben? Wie war er für euch? Was kommt euch in den Sinn? Mutig, das war das Stichwort, auf das ich gewartet habe. Super. Wäre mir auch als erstes in den Sinn gekommen. Er war mutig. Genauso beschreibt ihn ein Diener, als am Königshof jemand gesucht wurde, der Harfen spielen konnte, um den König Saul, wenn er mal in seinen Anfällen war, zu beruhigen. In 1. Samuel Kapitel 16 lesen wir, was der Diener sagte. Ich kenne jemand, ein Sohn Isais aus Bethlehem, der ist ein begabter Harfenspieler. Er ist mutig und ein tapferer Kämpfer. In jeder Lage findet er das richtige Wort und er sieht auch noch gut aus. Wir hören es, David war offenbar für seinen Mut bekannt. Wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, dann begegnen wir Davids Mut inmitten einer Krise, die ganz Israel vor Angst zittern ließ. Die Philister belagerten Israel. Ein Heer stand gegen das andere. Da trat aus den Reihen der Philister der größte Mann hervor. Ihr wisst vielleicht, wie er hieß. Es war Goliath. Die Bibel beschreibt ihn als wirklich riesengroß, über 6 Ellen groß. Stellt euch das mal vor, das sind fast 3 Meter. Auch seine Dreistheit war 3 Meter hoch. Er verhöhnte und verspottete Gottes Volk und forderte einen israelitischen Kämpfer zum Duell heraus. Doch keiner der Krieger wagte es, diesem Riesen entgegenzutreten. Alle hatten Angst und sie wichen zurück. Krisenmodus. Der Mut der Männer, ihre ganze Kampfeserfahrung, ihre Kriegsstrategie zerfiel in diesem Moment wie ein Kartenhaus. Das Wort Krise stammt vom griechischen Krisis ab und bedeutet Entscheidung. Sich in einer Krise zu befinden, heißt also im ursprünglichen Sinn, ich stehe vor einer Entscheidung. Die Krise fordert mich heraus, mich zu entscheiden. Auch die Israeliten standen vor der Entscheidung zu reagieren. An erster Stelle der König, Saul, er war auch ein großer Mann. Er war ein erfahrener Krieger. Er hätte hinstehen müssen und gegen diesen Goliath, diesen Hünen antreten müssen. Oder er hätte mindestens seinem Heer den Befehl erteilen müssen, wer von den Kriegern jetzt da dieser Aufforderung entgegenzutreten hätte. In diese Situation stolpert David. Er war noch zu jung, um im Heer zu dienen. Er wurde von seinem Vater auf das Kriegsfeld geschickt, um seinen Brüdern, die 3 ältesten Brüder waren im Heer, Essen zu bringen und nachher dem Vater wieder zu berichten, wie der Kriegsverlauf ist. David taucht im entscheidenden Moment auf. Er hört Goliaths Spott und er hört die Aufforderung zum Duell. Und mutig entscheidet er sich zum Handeln und diesem Hünen entgegenzutreten. Jetzt sind wir vielleicht versucht zu denken, ja, jugendlicher Übermut, typisch Teenager. Er kommt, er überschätzt sich und dann hat er vielleicht noch das Glück auf seiner Seite. Wenn wir hingegen David zuhören, was er spricht und wie er reagiert, dann sehen wir, dass seine Entscheidung auf einem stabilen Fundament basierte. David hatte den Mut, in der Krise zu entscheiden. Und David hat mutig entschieden. Woher kam denn Davids Mut? Hören wir ins Gespräch von David mit Saul. David sagte zu Saul: Wegen diesem Philister müssen wir doch nicht den Mut verlieren. Ich werde gegen ihn zum Kampf antreten. Doch Saul erwiderte: Du kannst es mit diesem Philister im Zweikampf nicht aufnehmen. Dazu bist du zu jung. Er hat von Jugend an gelernt, mit Waffen umzugehen. David gab Saul zur Antwort: Als ich die Schafe meines Vaters gehütet habe, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär ein Tier von der Herde rauben wollte. Dann lief ich ihm nach. Ich schlug auf ihn ein und riss ihm die Beute aus dem Maul. Wenn er mich angriff, packte ich ihn bei der Mähne und schlug ihn tot. Löwen und Bären habe ich erschlagen. Genau so soll es diesem unbeschnittenen Philister gehen, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. David fuhr fort: Der Herr, der mich aus den Pranken von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Gut, sagte Saul, dann geh. Möge der Herr dir beistehen. Vielleicht hatte David Zweifel. Vielleicht wurde er in diesem Moment doch auch von etwas Angst geplagt. Wir wissen das nicht. Trotzdem, er hält an seinem Mut fest und er entscheidet sich zum Handeln. David verrät uns, woher sein Mut kam. Wir haben es bereits gehört. Als ich die Schafe meines Vaters gehütet habe, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär ein Tier von der Herde rauben wollte. Hey, stell dir mal vor, du schickst deinen 11-jährigen Sohn aufs Feld, wo du weißt, dass da Löwen und Bären lauern. Was ist das für ein Vater, der seinen Sohn auf das Feld stellt, obwohl er weiß, dass dort Lebensgefahr herrscht? Tendieren wir nicht zum anderen Extrem? Versuchen wir nicht, möglichst uns und unsere Kinder von allen Herausforderungen oder Gefahren abzuschirmen? David musste früh lernen, mit den Herausforderungen des rauen Lebens umzugehen. Lasst uns nicht denken, dass er nie Angst hatte, nie überfordert war oder sich nie lieber zu Hause in eine Decke einrollen wollte. Aber auf seinem Trainingsfeld fürs Leben hat David gelernt, mit den Herausforderungen und Gefahren umzugehen. Der Hirtenjunge lernte, Gefahren einzuschätzen, und er lernte daraus, mutig zu entscheiden und zu reagieren. Welches ist dein Trainingsfeld? Könnte es die Situation sein, die dich gerade sehr herausfordert? Oder sind es wiederkehrende Muster, mit denen du immer wieder konfrontiert bist und die dich schon lange begleiten? Was ist darin deine Herausforderung? Erlebst du dich darin mutlos? Oder hast du den Mut zu entscheiden und darauf zu reagieren? Herausforderungen nicht auszuweichen, sondern lernen, damit umzugehen, stärkt unsere Resilienz. Sich solchen Fragen ehrlich zu stellen und das Trainingsfeld mit der Bereitschaft zur Veränderung zu betreten, das bezeichnet man heute als Entwicklungsschritt von emotionaler Reife. Emotionale Reife beinhaltet wichtige Bausteine eines stabilen Lebens- und Glaubensfundamentes. Allen voran zu wissen, wer ich bin. David wusste, wer er war. Er war Hirtenjunge, aber er wusste auch, ich bin gesalbt zum König. Es war vermutlich nicht immer einfach, diese zwei Sachen auszuhalten oder damit umzugehen. Auf seinem Trainingsfeld stärkte David seine Fähigkeiten, aber er lernte auch, mit seinen Grenzen umzugehen. Er lernte, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für die Schafe, ich denke auch für sich selbst in dieser Situation. Und wenn wir ihm in seinen Psalmen zuhören, dann erkennen wir auch, dass er einen guten Zugang zu seinen Emotionen entwickelte. Das Training auf dem Feld der Schafe, der Löwen und der Bären gab David den Mut, Goliaths Herausforderung anzunehmen. Doch sein Mut basiert nicht nur auf dem Wissen, wer er ist, und auf der Kraft oder der Sicherheit seiner eigenen Fähigkeiten. Das wusste er, das kann ins Auge gehen oder in seinem Fall zwischen den Pranken von Löwen oder Bären enden. Davids Mut gründete im Vertrauen auf jemand, der größer ist als Goliath, jemand, der stärker ist als alle Raubtiere zusammen. Er vertraut auf Gott, den Allmächtigen. Und er weiß, dieser Gott ist gut. Darum sagt er, der Herr, der mich aus den Pranken von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand des Philisters retten. David spricht hier sein tiefes Vertrauen in Gott aus. Er hat sich entschieden, alles auf diesen Gott und seine Hilfe zu setzen. Offensichtlich hat er ja diese Hilfe bereits beim Schafehüten erlebt. Er weiß, dieser Gott ist gut. Ja, ich glaube, Gottvertrauen braucht das Erleben von übernatürlichem Eingreifen. Aber es wurzelt in der Gewissheit von Gottes Liebe und Güte. Ich bin sicher, im Moment der Entscheidung stand David auf einem festen Glaubensfundament. Er glaubte und vertraute zutiefst, dass dieser Gott ihn kennt, dass er ihn sieht, dass er ihn liebt und dass er für ihn einsteht, dass er ihn, falls es so weit kommen würde, aus jeder Situation retten würde. Im Rückblick auf unsere herausfordernde Familienzeit kann ich mit Gewissheit sagen, ja, Gott hat uns nicht allein gelassen. Auch wenn sich das oft anders anfühlte. Einige Tage vor der Hirnblutung meines Vaters hatte meine Mutter einen Traum. Sie sah darin, wie mein Vater von einem Ball oder einem Stein am Kopf getroffen wurde. Er blutete, dann wurde er in Tücher eingewickelt, jedoch nach einer Zeit wieder ausgewickelt. Die Bedeutung dieses Traums wurde meiner Mutter erst nach dem Schicksalsschlag bewusst. Sie hat uns das erzählt nach der Diagnose. Für mich war dieser Traum eine Zusage direkt aus dem Himmel. Ja, es passiert, es ist passiert, aber ja, Gott weiß es. Und es wird nicht das Ende sein, weil mein Vater wird wieder ausgewickelt. Als sich der Zustand meines Vaters dann akut verschlechterte und eine Notoperation nötig war, da habe ich mich an diesem Traum festgehalten. Das half mir, Gott zu vertrauen und wirklich daran zu glauben oder daran festzuhalten, dass mein Vater in diesem Moment nicht sterben wird. Was, wenn eine Krise nicht mit einem Sieg gegen Goliath endet? Was, wenn Herausforderungen nicht aufhören zu scheinen? Kaum war eine Krise bewältigt, warteten die nächsten Herausforderungen auf David. Saul wurde eifersüchtig und trachtete nach Davids Leben. David musste fliehen. Er wurde aus dem aktiven Leben verbannt. Er musste sich in der Wüste verstecken und fand sich in einer Wüstenzeit wieder, deren Ende nicht absehbar ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die Predigt letzten Sonntag gehört haben, an die Kurve, die Claudius gezeigt hat. Anstatt dass das Leben steil nach oben geht, ging Davids Weg zuerst nach unten, zurück in diese Warteschlaufe. Wüstenzeiten sind Trockenzeiten, die oft geprägt sind von Einsamkeit, von Mangel, von Trostlosigkeit, von Hilflosigkeit, von einem Kampf ums Überleben oder auch von Resignation. Das Aushalten einer Wüstenkrise wurde nicht nur von David, sondern ich glaube, das wird von den meisten Menschen als schlimmer erlebt, als aktiv kämpfen zu können. Inmitten einer lang anhaltenden Krise kann uns die Gewissheit abhanden kommen, dass Gott da ist. Und uns kann der Glauben oder das Vertrauen in einen liebenden Gott verloren gehen. Wenn wir Davids Psalmentexte lesen, zum Beispiel Psalm 13, dann hören wir seine Verzweiflung. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen, etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Das sind ehrliche Worte. Peter Scazzero, ein amerikanischer Pastor, der sich aus einer tiefen Lebens- und Glaubenskrise heraus mit dem Thema emotionale Gesundheit befasste, er schreibt in seinem Buch Glaubensriesen, Seelenzwerge, dass Krisen uns herausfordern, ehrlich zu werden, vor mir, vor anderen und vor Gott. Und Krisen fordern uns heraus, Begrenzung zu akzeptieren und Wartezeiten auszuhalten. Und Krisen bedeuten oft auch, die Kontrolle und die Macht über unserem Leben loszulassen. Das kann sich anfühlen wie in einem Schneesturm, wenn du die Orientierung völlig verlierst. In solchen Momenten ehrlich zu werden, Grenzen zu akzeptieren, loszulassen, auszuhalten, das ist nicht einfach. Ich bin ehrlich. Ich konnte es nicht. In den 5 Jahren, die nach der Hirnblutung meines Vaters folgten, die waren für mich wirklich herausfordernd. In denen brachen für mich auch noch weitere schwierige Themen auf. Ich konnte nicht ehrlich werden, nicht einmal vor mir selber. Ich habe meine Gefühle, so gut es ging, unterdrückt. Die Verarbeitung des Erlebten und das Zulassen von Emotionen wurde für mich erst im Nachhinein möglich. Ehrlich gesagt auch wieder in der Vorbereitung zu dieser Predigt. Was Ehrlichkeit angeht, können wir von David lernen. Er konnte in und nach Krisenzeiten formulieren, wie es in ihm ausgesehen hat. Es gibt nicht nur den einen Psalm von David, in denen er seine Herausforderungen beschreibt. Nein, es gibt einige. Ich lade euch ein oder ich ermutige euch, diese Klagepsalmen zu lesen. In Krisenzeiten oder wenn eigene Worte fehlen, dann kann es unglaublich hilfreich sein, mit den Worten eines Psalms mit Gott ins Gespräch zu kommen. David hat sich entschieden, in der Verzweiflung seiner Wüstenzeiten einen Anker der Hoffnung in Gott zu setzen. Im Psalm 13 hören wir, wie die Verzweiflung von Hoffnung abgelöst wird. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Oder wie es ein anderer Psalmschreiber in Psalm 73 beschreibt: Dennoch bleibe ich stets an dir. denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Den Anker der Hoffnung in Gott zu setzen, heißt daran festzuhalten, Gott ist gut und er verlässt mich nie, auch trotz der Umstände und auch wenn ich vielleicht erlebe, dass er mir fern ist oder wenn ich sein Handeln oder sein Nicht-Eingreifen nicht verstehe. Das ist eine mutige Glaubensentscheidung. Manchmal heißt das auch, mich zu entscheiden, es mir von anderen zusprechen zu lassen, wenn ich es nicht mehr selber glauben kann. Ich habe diese Woche meine Mutter gefragt, was ihr geholfen hat, diese schwere Zeit, die über ihre Kräfte ging, durchzustehen. Sie hat mir gesagt, dass wir als Familie zusammengestanden sind und sie noch weitere Freunde hatte, die sie treu unterstützt hat in dieser Zeit. Das habe sie getragen. Dann hat sie mir noch 2 Tagebucheinträge geschickt aus dieser Zeit mit dem Kommentar, so war es auch. Wie viel Kraft du hast, weißt du nicht. Aber Gott schenkt dir, so viel du brauchst. Meine Mutter hat festgehalten an der Hoffnung. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich vertraue auf den, der verheißen hat, bei mir zu sein, bis zum Ende meiner Zeit. In Hebräer 6, Vers 19 lesen wir, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Durch Jesus Christus und durch seinen Namen, der Rettung bedeutet, haben wir Zugang zum Thron Gottes und das Recht, unseren Anker direkt vor dem Thron in die Hände von Jesus zu platzieren. Manchmal nicht leicht, diesen Anker zu platzieren. Ich weiß nicht, was kommen wird, aber ich vertraue auf den, der verheißen hat, bei mir zu sein, bis ans Ende meiner Zeit. Es ist die Hoffnung, dass Gott gütig, absolut gütig und absolut vertrauenswürdig ist. Ein Gott, der hält, was er verspricht. Ein Gott, der mir auch in den Stürmen meines Lebens beisteht. Peter Scaziro beschreibt in seinem Buch, wie sich die Farmer im mittleren Westen auf einen nahenden Schneesturm vorbereiten. Zwischen Haustür und Scheune spannen sie ein Seil. Für den Fall, dass wenn sie während dem Sturm das Haus verlassen müssen, dann würde ihnen das Seil den Rückweg weisen. Sie könnten sich daran festhalten und würden Orientierung erhalten. Im Unterschied zu den chinesischen Berggängern, die eben nicht auf den Sturm vorbereitet waren, haben sich diese Farmer vor dem Sturm vorbereitet. Das Seil ist ein Bild für meine Beziehung zu Jesus. Wenn ich dieses Seil vor dem Sturm spanne, wenn ich damit in die Beziehung zu Jesus investiere, dann gibt das mir Sicherheit und Orientierung, auch wenn es stürmt. Wenn wir unseren Anker der Hoffnung in Gott setzen und das Seil unserer Beziehung zu Jesus selbst gespannt ist, dann dürfen wir sicher sein, dass Jesus selbst uns und unseren Glauben auch in Krisenzeiten festhält. Mein Vater erlitt eine zweite Hirnblutung. 5 Jahre nach der ersten. An der starb er dann auch einige Tage später. Auch diesen Moment werde ich nie vergessen. Die Hirnblutung geschah während des Mittagessens nach der Kindersegnung unserer zweiten Tochter. Es war schlimm. Trotzdem durfte ich erleben und im Nachhinein wurde mir das noch mehr bewusst. Jesus hat mein Seil gehalten. Nicht nur mein Seil, er hat meine Hand und uns alle als Familie gehalten. Gott war da inmitten des Sturms. Unsere zweite Tochter heißt Annika. Und die Predigt oder das Predigtthema des Morgens war über die Bedeutung ihres Namens, Gnade. Das war das letzte oder die letzte Predigt, die mein Vater und wir hörten vor seinem Tod. Es waren Worte über die Gnade Gottes. Mein Vater starb am darauffolgenden Samstag, das war Karsamstag. Neben dem Erleben von Gottes Güte, die wir wirklich ganz praktisch in diesen Tagen erfahren durften, war das für mich einfach der liebevollste und gütigste, Handschlag von Gott in dieser Zeit. Einfach das Wissen, der Todeszeitpunkt von meinem Vater zwischen Tod und Auferstehung von Jesus, war für mich die Antwort auf meinen Hoffnungsanker, den ich bei Gott gesetzt habe. Gott hat mir gesagt, ja, es ist nicht das Ende. Deine Hoffnung reicht bis in meine Ewigkeit. Ich will dich ermutigen, stärke dein Lebens- und Glaubensfundament. Lerne dich, aber lerne auch Gott kennen. Vertiefe dich in Gottes Liebe und erkenne, wie fest das Gott dich liebt und was das über deinem Leben bedeutet. Spanne das Seil deiner Beziehung zu Jesus, mache es dick und fest, damit das Seil und dein Vertrauen in Gott auch in Stürmen fassbar ist. Mit den Worten von David aus Psalm 13 möchte ich beten. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Amen.